Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post in Berlin. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Ja, hallo.
Wir schauen auf die Themen dieses Mittwochs. Da wird es zuallererst um den neuen Corona-Kurs Richtung Impfpflicht gehen. Wir wünschen aber erstmal einen schönen guten Tag in die ganze Republik mit einer guten Nachricht, wo auch immer Sie uns gerade zuhören. Wirklich teuer ist das Leben anderswo. Der Economist hat seine Liste veröffentlicht, wie jedes Jahr, die teuersten Städte der Welt. Frau Marschall, ich weiß nicht, ob Sie es schon gesehen haben, wer diesmal Platz 1 ist.
Ich glaube, Auckland, glaube ich, Neuseeland.
Ne? Auckland, das ist die andere Liste, lebenswerteste Stadt. Aber wenn wir erstmal bei den teuersten Tel Aviv und Paris Nummer 2. Allerdings keine deutsche Stadt unter den Top 10. Und die Stadt, aus der wir senden, ist sogar runtergerutscht. Nur noch Platz 50, da steht Berlin. Ich wünschte, mein Portemonnaie würde die gleiche Geschichte erzählen. Wie geht's Ihnen?
Ja, also wir fühlen natürlich jetzt alle Preiserhöhungen und so weiter. Aber wenn wir das in Relation zu anderen Großstädten in der Welt setzen, dann sind wir hier, glaube ich, immer noch relativ günstig unterwegs.
Aber Sie haben damit auch schon ein weiteres Thema dieser Sendung angesprochen, die Inflation. Auch über die werden wir hier heute sprechen, in dieser Radiostunde oder auch 30 Minuten Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie. Das hat Olaf Scholz vor vielen Jahren mal gesagt. Und dieses Zitat hat er sich ordentlich um die Ohren hauen lassen müssen in den letzten Tagen, der wohl künftige Kanzler dieses Landes, weil sich viele gefragt haben, ja, wo ist sie denn bitte, diese Führung, die wir jetzt so dringend gebrauchen könnten in der Corona-Politik? Ob Olaf Scholz geliefert hat, vor allem ob er ausreichend geliefert hat, darüber kann man streiten. Aber bevor wir das tun, erstmal die Info, was gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten geliefert werden soll, nämlich 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten. Das ist eine Verdopplung des bisherigen Tempos. Und darüber hinaus hat er sich zum Impfen geäußert in verschiedenen Interviews, unter anderem im Heute-Journal.
Und dann haben wir natürlich auch die beiden großen weiteren Maßnahmen auf den Weg gebracht, die jetzt wichtig sind. Zum Beispiel, dass es in Einrichtungen, wo viele Schützenswerte sind, in alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern für alle Beschäftigten eine Impfverpflichtung geben wird. Und wir bringen jetzt auch noch auf den Weg, dass der Deutsche Bundestag eine über Gesetzentwürfe abstimmt, die eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen.
Ja. Das bin nicht ich, der Herrn Scholz da schon ins Wort fällt, sondern Christian Sievers im Heute-Journal gestern Abend im Interview. Birgit Marschall, Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post, ist mein Gast heute. Es gibt ein Wort, das schon die Runde macht, trendet bei Twitter, aber findet sich auch in manchen Kommentaren, zum Beispiel in der Bild-Zeitung. Und das Wort heißt Wortbruch, denn das Versprechen war ein anderes.
Ja, aber Scholz ist auch ehrlich gesagt nicht der einzige Umfaller. Das geht ja quer durch alle Parteien. Also selbst Christian Lindner von der FDP hält ja jetzt eine allgemeine Impfpflicht als Ultima Ratio auch für möglich, sagt sie, die dürfe man nicht ausschließen. Also alle zusammen, würde ich sagen, machen da schon eine Art Wortbruch. Ich finde aber, man muss auch bei Zuspitzungen von Lagen es Politikern zubilligen, dass sie ihre Meinung auch ändern können. Und sie dürfen halt künftig in dieser Pandemie, das lernen wir daraus, auch nichts mehr ausschließen. Also Ausschließeritis ist nicht angesagt in dieser Pandemie.
Ich denke, was man wirklich der Politik, wenn man das jetzt mal so allgemein sagen darf, aber ich glaube, an der Stelle darf man das sagen, weil ja auch die Politik wirklich unisono am Anfang des Jahres gesagt hat, es wird keine Impfpflicht geben, dass man diese Lerneffekte auch nicht zu schnell mit so Etiketten wie Wortbruch oder Umfallerei versehen sollte, sondern eben auch als Lernprozess. Die Frage ist ja, ich habe jetzt die eine Kritik geäußert, es gibt ja auch andere Kritik, die geht eher in die Richtung. Und ich habe es angedeutet mit meinen ersten Worten, naja, das ist jetzt aber auch so ein bisschen Führung nur. Also es könnte eigentlich auch ein bisschen mehr sein, was Olaf Scholz, der designierte Kanzler, da gerade leisten müsste. Wie schätzen Sie das ein?
Also ich würde auch sagen, das war jetzt gestern der späteste Zeitpunkt, wo er sich noch zu Wort melden konnte, ohne jetzt Gesicht zu verlieren. Also wir haben wirklich alle darauf gewartet, dass der künftige Kanzler sich mal endlich meldet. Das war wirklich, während der Koalitionsverhandlungen war ja auch schon großes Schweigen. Und dann eben nach der Vorlage des Koalitionsvertrags, spätestens da, hätte man eigentlich erwartet, dass er jetzt mal auftritt. Und auch das hat er nicht gemacht. Und da war eigentlich jetzt gestern Abend höchste Eisenbahn, ehrlich gesagt. Und sie hatten natürlich einen Grund, sie wollten dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts Verfassungsgerichts abwarten. Und das war sicherlich auch ganz klug, weil wenn das in eine andere Richtung gegangen wäre, dann wäre der Handlungsspielraum jetzt wahrscheinlich sehr viel geringer gewesen für die Politik.
Wie bewerten Sie denn den Weg, der da beschritten werden soll in dieser Frage der allgemeinen Impfpflicht? Olaf Scholz hat das ja angekündigt, dass es im Bundestag eine Gewissensentscheidung der Abgeordneten geben soll. Also soll heißen, wir haben das ja bei bestimmten Debatten schon erlebt, zuletzt bei der Ehe für alle, dass es eben keinen Fraktionszwang gibt, sondern wirklich jeder einzelne Abgeordnete entscheiden kann, wie er es nach seinem Gewissen für richtig hält. Wir haben das heute Morgen in der Redaktionskonferenz diskutiert und da wurde das von vielen als Führungsschwäche ausgelegt. Ich hingegen finde das eigentlich einen sehr guten Weg, gerade angesichts der Vorgeschichte, die wir angesprochen haben. Also, dass es eben eigentlich das Versprechen gab, das wird es nicht geben, dass wir das doch dann am besten offen im großen Rund des Parlaments diskutieren über so einen Weg.
Also ich sehe das auch nicht als Führungsschwäche, sondern eigentlich eher als Stärke, weil man muss schon sehr selbstbewusst sein, wenn man glaubt, dass man dann eben auch die notwendige Mehrheit im Bundestag bekommt. Weil wenn er sie nicht bekommen würde, das wäre ja wirklich die maximale Klatsche gleich zum Start der neuen Regierung. Dann ist ja sogar die Frage, steht überhaupt diese Ampelkoalition, wenn jetzt zum Beispiel die Ampel keine eigene Mehrheit da zustande bringen würde.
Aber das würden Sie schon sagen, die Ampel müsste da eine eigene Mehrheit zustande
finde
bringen?
Finde ich schon. Ja, finde ich schon. Also ich finde, zumindest wird das einige Kommentare nach sich ziehen, wenn zum Beispiel die FDP da total ausscheren würde. Dann würde man ja sehen, da ist ein Riesenkonflikt in dieser Koalition, der einfach nur überdeckt ist. Ich glaube aber, dass sehr viele Abgeordnete wahrscheinlich dafür stimmen würden, weil die öffentliche Meinung sich ja auch da komplett gedreht hat. Und eine Impfpflicht ist jetzt kein Impfzwang, sondern es geht halt darum, dass man das Nicht-Impfen sanktioniert. Und es kann eben einfach nicht sein, dass eine Minderheit der Ungeimpften die Mehrheit der Geimpften weiterhin so vor sich hertreibt und eben unser aller Leben gefährdet, beziehungsweise auch unsere Freiheiten dauerhaft einschränkt.
Wobei sich ja jetzt natürlich dann wirklich sehr praktische Fragen stellen. Also wenn wir diese Impfpflicht, die allgemeine, wirklich bekommen, zum, sagen wir mal, Februar oder März, dann müsste natürlich der Staat auch sicherstellen, dass man geimpft werden kann. Und da sind, glaube ich, Zweifel berechtigt, oder?
Ja, aber die erste Stufe muss er jetzt ja schon mal sich da bewähren, der Staat, mit diesen 30 Millionen bis Weihnachten. Also das ist ja nun auch schon mal unheimlich ehrgeizig, das zu schaffen. Und wenn man das geschafft hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man dann hinterher auch das andere schaffen wird. Ne?
Es ist interessant. Also bei mir führt das auch dazu in der Einschätzung, dass dieser Olaf Scholz da wirklich gerade Führung zeigt. Also ich musste mich an Gerhard Schröder erinnern, ganz andere Zeit, aber der am Anfang seiner ersten Amtszeit gesagt hat, wenn ich nicht schaffe, die Arbeitslosigkeit deutlich zu senken, habe ich es nicht verdient, wiedergewählt zu werden. Langer Zeitraum, 4 Jahre, er hat es nicht geschafft, wurde trotzdem wiedergewählt. Entscheidung der Wählerinnen und Wähler. Olaf Scholz setzt sich jetzt im Prinzip schon eine 4 bis 5 Wochen Marke. Wenn er das nicht schafft bis Weihnachten, das ist ja ein Schaden, den kann er eigentlich nicht wieder gut machen.
Ja, wobei wir das vielleicht, also das würde ich mit dieser Arbeitslosigkeit, mit dem Versprechen nicht so auf eine Ebene stellen, weil wir, glaube ich, als Bevölkerung schon die Erfahrung gemacht haben, dass solche Ziele eben auch öfter mal nicht eingehalten werden. Und wenn es dann irgendwie Ende Januar ist oder so, dann wird, glaube ich, Olaf Scholz das auch noch überleben. Aber es ist tatsächlich eine sehr markige Ansage. Und ich frage mich zum Beispiel, da gibt es ja solche Details auch, wie zum Beispiel diese einen Verfall des Impfstatus, wie das eigentlich laufen soll. Also bedeutet das jetzt, wir haben ja alle die Impfzertifikate auf unseren Handys, wie sollen die denn jetzt verfallen?
Also, ich meine, gut, da ist natürlich das Datum vermerkt, da müssten dann bei allen Institutionen, in die man so hineingeht, sei es das Kino, sei es das Restaurant, die Leute dann eben wirklich im Prinzip den Jahreskalender daneben haben und sagen, ups, Juli reicht leider nicht mehr. Aber Sie haben natürlich einen wichtigen Punkt angesprochen. Also erster Punkt, die Frage, haben wir genug Impfstoff und haben wir genug Infrastruktur, wirklich dann auch alle zu impfen? Zweite Frage, haben wir überhaupt so viel Kenntnis über unsere Bevölkerung, wer überhaupt in diesem Land lebt und geimpft wurde? Also Statistiken, Daten, um das nachverfolgen zu können? Ich fürchte nicht.
Ja, also Es wird jedenfalls eine riesen Kraftanstrengung und wir kennen ja auch aus dem privaten Umfeld die ganzen Geschichten, wie Leute Schwierigkeiten haben, jetzt eine Boosterimpfung zu bekommen. Also da muss man ja schon auch richtig dahinter sein oder man steht 6 Stunden an der Elbphilharmonie in Hamburg an oder so. Also da muss sich jetzt wirklich massiv, müssen sich da die Dinge verbessern und ja, hilfreich ist, dass zum Beispiel Apotheker künftig auch impfen können oder auch Zahnärzte. Vielleicht bringt das den Schwung.
Mhm. Glauben Sie denn, dass diese Regierung das schafft, also anders schaffen kann als die bisherige? Weil dahinter steckt ja auch letztendlich die Frage, warum hat es die bisherige nicht geschafft? War das dann letztendlich einfach Unvermögen?
Nein, also ich sehe da ehrlich gesagt erstmal qualitativ keinen Unterschied zwischen den beiden Regierungen oder den Voraussetzungen, die beide haben. Eher im Gegenteil, eine neue Regierung muss sich ja mit den ganzen Gegebenheiten erst klarkommen und wir haben ja noch nicht mal einen neuen Gesundheitsminister, der ganz oben steht. Also ich sehe eigentlich eher mehr Probleme jetzt zum Start der neuen Regierung als bei der alten.
Wer wird eigentlich der nächste Gesundheitsminister? Diese Frage ist eine der vielgestellten Fragen dieser Tage und sie blieb auch Olaf Scholz in verschiedenen Interviews nicht erspart. Das ist seine Antwort zurzeit.
Es ist völlig sicher, dass Sie sich darauf verlassen können, dass Anfang der nächsten Woche alle Männer und Frauen benannt sind, die in die nächste Regierung eintreten werden. Und dann, glaube ich, geht die Arbeit los, dass wir uns gar nicht die Zeit bis dahin lassen. Sehen Sie daran, dass heute schon Entscheidungen vorbereitet worden sind, die sich auch auf das künftige Regierungsgeschehen richten, wie zum Beispiel der Krisenstab, über den wir eingangs gesprochen haben.
Auch das hat Olaf Scholz gestern im Heute-Journal gesagt, Birgit Marschall von der Rheinischen Post. Ist also eigentlich egal, wer Gesundheitsminister wird. Höre ich ein bisschen so raus.
Nein, das ist natürlich überhaupt nicht egal. Also da muss natürlich jemand eine honorige, eine durchsetzungsfähige, eine respektable Person an der Spitze sitzen. Und das ist dann sozusagen der Kapitän, einer der Kapitäne, aber ein wichtiger Kapitän, der uns durch diese Pandemie führt. Und
ich kenne das immer anfangen mit dem Sprechchor. Ne? Wir wollen Karl, wir wollen Karl. Man liest das ja allerorten. Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte, der eine ganz klare Fangemeinde hat. Er hat auch eine Anti-Fangemeinde, würde ich sagen. Ist das jemand, auf dem die SPD jetzt einfach naturgemäß zugreifen sollte? Es gibt ja Zweifel.
Es ist eine ganz spannende Frage, die uns Journalisten eben umtreibt. Das liegt auch an der hohen Popularität von Karl Lauterbach, der ja keine Talkshow auslässt und in dieser Pandemie auch wirklich so eine Art Star geworden ist. Hat sich ja auch selten geirrt. Eigentlich hat er sich gar nicht geirrt. Also er hat eine hohe Expertise.
Und er hat aber auch immer alle wissen lassen, dass er sich nicht geirrt hat. Ne? Bin ich so bei dem Teil, der vielleicht dann den Nicht-Fan-Kreis eher triggert.
Ja, aber er hat natürlich wirklich eine hohe Fachkompetenz und wäre super geeignet, fachlich. So, was man aber eben hört aus der SPD und auch aus Leuten, die Karl Lauterbach kennen oder von Leuten, er ist halt auch kein richtiger Teamplayer und es gibt Zweifel, ob er so eine große Behörde lenken könnte. Dass seine Stärken liegen eben mehr im Intellektuellen und im medizinisch-fachlichen und weniger im Organisatorischen. Und dann hat natürlich Olaf Scholz auch noch das Frauenproblem oder das Diversitätsproblem in seiner Kabinettsliste. Und da ist so die Frage, ob einen der wenigen Männerplätze, ob den eben jetzt Karl Lauterbach ergattert. Ich tippe mal eher nicht, ehrlich gesagt, dass er das wird. Aber er hat sicherlich Chancen und der Druck ist enorm. Und die Union macht das natürlich auch ganz geschickt, indem sie Karl Lauterbach jetzt andauernd lobt. Dadurch treibt sie natürlich Olaf Scholz so ein bisschen in die Enge. Das ist halt aber auch taktisch.
Wer solche politischen Gegner hat, der braucht keine Parteifreunde mehr. Ich meine, Karl Lauterbach, vielleicht gibt es eine salomonische Lösung. Die wäre einerseits so eine klassische Politik-Lösung, aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt, indem man sagt, es gibt dann eine Ministerin, die das macht und die auch diese Qualitäten mitbringt, die man braucht für die Leitung eines Ministeriums, einer großen Behörde. Und man macht Karl Lauterbach zu einer Art Sonderbeauftragten jetzt für die Pandemie. Ist dann natürlich die Frage, ist das ein Frühstücksdirektorenposten oder einer, der wirklich auch Befugnisse kriegt? Darüber könnte man ja noch diskutieren, aber so könnte man vielleicht diese Quadratur dieses Kreises hinkriegen.
Ja, aber es ist nie gut, jetzt noch einen Nebengesundheitsminister da zu installieren.
Und wir haben ja auch schon einen General, ne?
Jetzt dann. Also ja, also da wäre ich lieber für eine klare Lösung, ehrlich gesagt. Aber Lauterbach könnte ja natürlich auch im Kanzleramt vielleicht irgendwie angesiedelt werden. Und Olaf Scholz will ja die Pandemie oder macht die Pandemie zur Chefsache. Und da braucht er natürlich so einen wie Lauterbach.
Ich überlege jetzt gerade mal, wie die Grünen das lösen würden. Und verzeihen Sie die Portion Ironie und Sarkasmus, die da drin steckt. Nach der Grünen-Lösung würde Karl Lauterbach wahrscheinlich jetzt Verteidigungsminister. Also Sie ahnen, worauf ich anspiele. Ja. Cem Özdemir, großer Streit in der letzten Woche innerhalb der Grünen Partei. Wie besetzen wir eigentlich unsere Posten, die wir zugesprochen bekommen haben? Und siehe da, der Außenexperte, frühere und Verkehrsexperte, wird dann Agrarminister.
Ja, also das war natürlich eine ziemlich absurde Veranstaltung da bei den Grünen. Und also die Kabinettsliste hat mich nicht richtig überzeugt, ehrlich gesagt, und ist eben nur den Proporzen geschuldet. Und bei Cem Özdemir hat es eben ganz, ganz starken Druck aus Baden-Württemberg gegeben, weil der ja auch bundesweit das beste Direktmandat erzielt hat für die Grünen und eben unglaublich populär ist. Und Winfried Kretschmann ihn eben im Kabinett sehen wollte. Und ja, beim Hin- und Herschieben blieb dann eben für Cem das Landwirtschaftsressort übrig. Und das, ja, also man fragt sich, was will der da? Und er wird das sicherlich irgendwie auch ausfüllen, aber er wird sich auch ganz zu ganz vielen anderen Themen ständig äußern. Also es ist nicht so eine tolle Lösung. Und natürlich der linke Parteiflügel war ja bitter enttäuscht, und dass Anton Hofreiter nicht ins Kabinett gekommen ist. Und da denke ich auch, da wird es jetzt einige Spannungen in der Legislaturperiode geben. Und das wird der linke Parteiflügel Habeck und Baerbock wahrscheinlich noch mal heimzahlen.
Ich habe das jetzt angesprochen, ich meine, dieser kleine Ritt von der SPD rüber zu den Grünen, weil diese Frage, wie rekrutiert eigentlich diese neue Regierung Personal, ja eigentlich eine ist, in der sich auch schon ein bisschen ausdrückt, wie viel Aufbruch, wie viel neuer Ansatz in der Politik ist das eigentlich oder wie viel sehr klassisch etablierte Politik. Sie haben Ihre Enttäuschung, Sie sind Grünen-Beobachterin bei der Rheinischen Post, also kennen die Partei sehr gut, über diese grüne Besetzung ausgedrückt. Die FDP hat ja auch sehr klassisch besetzt, nach Parteilogik, da vielleicht ein bisschen näher an der Expertise, aber insgesamt wünscht man sich doch, oder wünsche ich mir eigentlich bei einer neuen Regierung, dass sie auch da was wagt. Ja, und ich versuche nochmal mit Blick auf die Liste der Grünen, die Kulturstaatsministerin, die es werden soll, Claudia Roth, auf jeden Fall eine Frau, die dieses Amt schillernd ausfüllen wird. Also wir werden von ihr hören, wir werden sie bemerken. Gleichzeitig könnte man ja auch denken, so eine neue Ampelregierung setzt da auf eine Schriftstellerin, auf einen Musiker, also so die berühmte externe Lösung, um auch zu signalisieren, wir öffnen uns in die Gesellschaft.
Ja, also das habe ich jetzt nicht erwartet, dass jetzt unbedingt die Grünen da Schriftsteller und so in die Regierung holen, zumal wir ja zwei Schriftsteller auch schon haben.
Also mit Robert Habeck
und Annalena Baerbock, eine gescheiterte Schriftstellerin. Aber nee, also das würde ich jetzt, das halte ich jetzt für ein bisschen hochgestochen, also diesen Anspruch. Ich finde aber eben, wer ist denn da sonst noch so in der Riege bei den Grünen? Und da denke ich doch, dass das mit Steffi Lemke ist zwar eine sehr, also die künftige Umweltministerin, eine sehr verdiente Politikerin, aber das ist ja eigentlich eine aus der Vergangenheit gewesen, dass die jetzt eben wieder herausgeholt wurde, liegt wahrscheinlich an dem Proporz, dass jemand aus dem Osten, also eine Frau aus dem Osten kommen sollte und so weiter. Und ich finde halt auch die Ressortverteilung, ehrlich gesagt, nicht so geschickt, dass die Grünen eben das Verkehrsressort nicht bekommen haben. Das ist doch eine herbe Enttäuschung, weil so die Verkehrswende, ehrlich gesagt, nicht passieren wird, so wie die Grünen sich das vorgestellt haben. Weil,
ich habe mich an der Stelle gefragt, vielleicht haben Sie da schon Gespräche geführt und genauer eingeblickt. Wenn die Grünen gesagt hätten, liebe FDP, Außenministerium könnt ihr haben, aber wir hätten gerne Verkehr. Hätte die FDP doch bestimmt allein aus Prestigegründen gesagt, ja, machen wir.
Ja, ich weiß bloß jetzt nicht ganz genau, wie die Reihenfolge war. Also erster Zug, zweiter Zug, dritter Zug
das
und so weiter.
Das ist wie beim Auswählen von Fußballteams, ne? Also, oder?
Genau. Ungefähr? Naja, genau. Also ist es halt so, dass der Zweitstärkste, das waren jetzt halt die Grünen bei der Bundestagswahl, nach der SPD eben den zweiten Zug hatten. Und dann kam die FDP den dritten Zug. Und dann, deswegen hatten ja viele spekuliert, die Grünen nehmen vielleicht doch das Finanzressort. Und dann hat aber der Lindner halt die Grünen erpresst und gesagt, also wenn ihr jetzt das Finanzressort nehmen würdet, dann würde ich Klima und Wirtschaft nehmen. Und das konnten die Grünen eben auf keinen Fall verkraften sozusagen und haben dann eben zurückgezuckt. Aber wie das dann in den nächsten Schritten war mit dem Außenministerium, weiß ich nicht ganz genau.
Tja, wir nehmen es jetzt erstmal, wie es ist und warten gespannt darauf, wie die SPD sich entscheiden wird, die 6 Minister- und Ministerinnenposten zu besetzen. 3-3, das hat ja Olaf Scholz versprochen. Und ob dann Karl Lauterbach am Ende dabei ist, damit fingen wir an, werden wir wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche sehen. Birgit Marschall, vielen Dank bis hierhin. Was ist eigentlich Inflation? Diese Frage kam diese Woche bei uns am Frühstückstisch auf von meiner Tochter, bald 10 Jahre alt, weil die so etwas Zeit ihres Lebens wirklich nicht erlebt hat und natürlich auch dieses Wort noch nicht gehört hat. Und mein pädagogisches Beispiel war dann ganz wertvoll natürlich am Frühstückstisch. Wenn das Stück Butter letzte Woche noch 2 Euro gekostet hat, dann sind es jetzt 2,10 Euro. Und das ist dann eben die Inflation. Reaktion meiner Tochter, Birgit Marschall, die war irgendwie relativ lebensnah, die sagte, ich finde eigentlich 2 Euro schon zu teuer. Aber ja. Wir heben das Gespräch jetzt mal auf ein anderes Level. Mit Ihrem wirtschaftlichen Sachverstand bei der Rheinischen Post sind Sie ja eben auch zuständig für die Finanz- und Wirtschaftspolitik, für die Betrachtung hier im politischen Berlin. Über 5% Inflation, das ist ja die große Nachricht dieser Woche. Also so viel Preissteigerung wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und kleine Zusammenfassung, weil das trifft ja nicht nur die Butter.
Vor allem für Energie müssen Verbraucher mehr bezahlen. Die Preise für Kraftstoffe, Heizöl oder Erdgas haben im Schnitt um gut 20% zugelegt. Bei Nahrungsmitteln lag das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 4,5%. Der Preisanstieg zieht sich durch viele Bereiche. Das Statistische Bundesamt sagt, für die hohen Inflationsraten gebe es eine Reihe von Gründen. Zum einen liegt es an Engpässen bei Rohstoffen und bei Produkten wie etwa Computerchips. Aber auch Sondereffekte spielen eine Rolle. So waren die Energiepreise vor einem Jahr wegen Corona und des damit verbundenen Wirtschaftseinbruchs sehr niedrig.
Frau Marschall, haben wir da jetzt ein echtes Problem oder haben wir ein gefühltes Problem in erster Linie?
Wir haben ein gefühltes Problem, aber wir haben auch etwas mehr Inflationsdruck, als wir mal dachten. Also vor einem halben Jahr oder so wurde das noch stärker relativiert. Und jetzt sagen eigentlich viele Experten, nein, nach der oder im nächsten Jahr werden wir doch eine höhere Inflationsrate haben als vor der Corona-Pandemie, deutlich höher. Es geht eher mehr so Richtung 3%, während wir vorher ja sogar unter 2% hatten, also bevor die Pandemie ausbrach. Und das ist schon eine Qualitätsveränderung. Also das ist, man kann das jetzt also nicht einfach nur so sagen, keinen Grund zur Beunruhigung oder so, sondern man muss schon achtsam darauf schauen, wenn man jetzt zum Beispiel eine Notenbank wäre.
Das wäre jetzt meine Frage, achtsam darauf schauen. Wer kann denn an dieser Inflationsschraube überhaupt drehen? Also sind das die Notenbanken in erster Linie?
Ja klar, die machen ja die Geldpolitik. Also die sind ja dafür da, also für Preisstabilität zu sorgen. Und bei uns in Europa ist es halt die Europäische Zentralbank. Und da haben wir eben, ja, sagen wir mal, aus deutscher Sicht ein klitzekleines Problem, weil die ist nämlich für die gesamte Eurozone zuständig und nicht nur für Deutschland. Und der Inflationsdruck in Deutschland ist eben ein bisschen höher als in der Eurozone insgesamt, obwohl er jetzt eben auch in Europa insgesamt angezogen hat. Und die Europäische Zentralbank ist jetzt im Moment noch so auf dem Trip, sage ich mal salopp, dass sie erwartet, dass die Inflationsraten wieder deutlich runtergehen und dass sie im Moment noch nicht sozusagen einen Wechsel ihrer Geldpolitik ankündigen mag.
Zumal ja eben auch die Wirtschaft, also ich meine klassischerweise, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so aus dem, was man so lernt über Inflation, auch wenn man zurückschaut auf die 70er Jahre, ja häufig ein Phänomen von Überhitzung von Wirtschaft, da wird viel produziert, es läuft richtig gut. Das haben wir ja im Moment nicht und wir haben ja noch zusätzlich die Risiken der Pandemie, wissen gar nicht, wie das reinhaut. Das heißt, also alle Maßnahmen, die im Prinzip eine Inflation abbremsen könnten, würden im Zweifel ja auch möglicherweise die Wirtschaftsentwicklung runterbremsen.
Genau, da haben Sie jetzt schon so gesprochen, als wären Sie Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank.
Oh ja, das gefällt mir.
Ja. Ja, also die wird jedenfalls weiter abwarten und das kann sie jetzt auch noch tun, weil auch 3% jetzt im Jahresschnitt in Deutschland ist jetzt noch nicht eine große Katastrophe, sag mal. Es gibt ein Problem, wenn das sich übersetzt auch in höhere Löhne, also wenn wir so eine Lohnpreisspirale bekommen, also wenn die Gewerkschaften aufgrund der hohen Inflationsraten eben sehr, sehr hohe Tarifabschlüsse erreichen und sich das dann gegenseitig hochdreht. Jetzt hatten wir aber gerade einen Tarifabschluss von Verdi im öffentlichen Dienst der Länder, da 2,8% plus, auch erst im Dezember 2022 und eine Einmalzahlung von 1.300 € für alle Beschäftigten. Das ist aber insgesamt noch keine, keine negative Botschaft in Richtung noch also schnellere Inflation. Also deswegen, wir können damit eigentlich noch ganz gut leben.
Wenn Sie sich zur Mittelschicht zählen, dann habe ich eine schlechte Nachricht. Wir werden weniger in diesem Land. Es gibt eine Studie der OECD und der Bertelsmann Stiftung heute rausgekommen, die das als eine der Erkenntnisse mitbringt. Jetzt hier auch Thema in unserem Blick auf den Tag im Deutschlandfunk Kultur mit der Wirtschaftsjournalistin Birgit Marschall. Und zu uns gekommen ist meine Kollegin Gabi Wuttke, die sich nämlich diese Studie, die Zahlen genauer angeguckt hat. Gabi, also die Mitte schrumpft.
Ja, der Mittelstand in Deutschland hat sich um 6% verkleinert im Zeitraum zwischen 1995 und 2018. Das ist der Rahmen der Studie von OECD und Bertelsmann Stiftung. Und diese Zahl, die ist besonders bemerkenswert, weil konstatiert wird, dass das Wirtschaftswachstum in Deutschland seit 2005 ja wieder zugenommen hat. Und, Klammer auf, die Zahl der Vielverdiener in Deutschland ist in dieser Zeit auch gestiegen, Klammer zu. Der Rutsch nach unten innerhalb des Mittelstandes, den erklärt die Studie damit, dass Haushalte am unteren Ende des Mittelstandes immer weniger Geld zur Verfügung haben, weil die Einkünfte sich seit 2005 real nicht erhöhten. 4-mal so viel Menschen im unteren Mittelstand seit Mitte der 90er Jahre zu Geringverdienern geworden sind. Die Steuerlasten den Nutzen aus den Sozialversicherungssystemen übersteigen und die Zahl befristeter Verträge und Zeitarbeitsverträge gestiegen ist. Und das, kleine Anmerkung noch, macht es wiederum auch für Akademikerinnen und Akademiker sehr schwer, überhaupt in den Mittelstand zu kommen, beziehungsweise sich innerhalb des Mittelstands nach oben zu arbeiten.
Birgit Marschall, in gewisser Weise überrascht mich das nicht, weil das natürlich das beschreibt, was wir also allgemein als die soziale Schere konstatieren und beschreiben, die sich weiter aufmacht. Ist es das?
Ja, also das kann man ja auch, also das wird ja jetzt auch schon wissenschaftlich untermauert sein. Also ich will jetzt mal nicht diese Studie in Frage stellen.
Sie dürfen.
Ich finde, andererseits ist es ja schon so, dass zum Beispiel der Staat hat eigentlich Steuern und Abgaben jetzt nicht groß erhöht in den letzten Jahren. Es kam eigentlich eher immer wieder auch zu Entlastungen. Deswegen ist das schon auch ein bisschen überraschend. Aber natürlich die Dinge, die jetzt Frau Wuttke auch schon angesprochen hat, mit den befristeten Verträgen und mit den vielen Teilzeitjobs, zum Beispiel bei Frauen, das muss ich nochmal sagen. Also es arbeiten ja wahnsinnig viele Frauen nur Teilzeit und haben deswegen natürlich geringere Einkommen. Und es gibt auch sehr, sehr viele, also Millionen Minijobs, wo Leute eben ihre Einkommen mit aufstocken. Und wir haben halt auch im europäischen Vergleich noch einen relativ geringen Mindestlohn. Also andere Länder, Frankreich, Großbritannien, haben einen höheren Mindestlohn. Das sind vielleicht alles so Faktoren, die das Ganze mit erklären können.
Vielleicht müssen wir noch mal klären, bevor jetzt Friedrich Merz wieder denkt, wir reden auch über ihn. Wer ist denn eigentlich, Gabi, wer ist denn eigentlich Mittelschicht?
Also ein mittleres Einkommen liegt in dieser Studie nicht zwischen den höchsten und den niedrigsten Einkommen. Die Studie nutzt das Median, also die Einkommenshöhe, von der aus die Anzahl der Haushalte mit niedrigem Einkommen gleich groß ist wie der Haushalte mit höheren höherem Einkommen. Das heißt jetzt für Deutschland, schreibt die Studie, ein alleinstehender Mensch gehört zur Mittelschicht, wenn er jeden Monat zwischen 1.500 Euro, das ist die untere Mittelschicht, beziehungsweise 4.000 Euro zur Verfügung hat. Hochgerechnet für ein Paar mit zwei Kindern sind dann 3.000 bis 8.000 Euro zu veranschlagen.
Okay, kann man sich gut was drunter vorstellen, kann man sich klar einsortieren, glaube ich, wenn man das jetzt gerade hört. Also insofern wird auch klar, der ganz große Teil dieser Gesellschaft ist Mittelschicht, mittlere, gehobene, untere Mittelschicht. Aber schon die Frage, Frau Marschall, Sie haben die Steuern und Steuerbelastung angesprochen, war ja auch Thema in diesem Wahlkampf, ne? Inwieweit wir da Verschiebungen vornehmen müssen, weil eine Erkenntnis, die ja auch immer wieder transportiert wird, die große Last der Gemeinschaftsleistung trägt schon auch die Mittelschicht, weil die eben auch voll steuerlich erfasst wird, während die Oberschicht, der häufig Möglichkeiten hat, sich da auch so ein bisschen rauszuschummeln.
Kein Zweifel, da haben Sie völlig recht. Und der Einkommensteuertarif, der steigt ja am Anfang auch schon sehr, sehr steil an. Also dass du in dem Moment, wo du über diesem Grundfreibetrag bist und eben nur ein kleines Gehalt hast, da hast du dann auch schon einen irre hohen Steuerabzug. Und ich muss mich auch zu dem, was ich eben gesagt habe, nochmal korrigieren. Die Abgaben, die Sozialabgaben, die sind natürlich schon gestiegen, die Beitragssätze. Also man hat da versucht, die immer im Zaum zu halten, aber sie sind, also die Abgabenbelastung hat schon zugenommen über die Jahre. Und ja, also im Wahlkampf wird immer gesprochen von denen da ganz unten, also das ist dann immer Stichwort Hartz IV, und denen ganz oben, also Stichwort Vermögensteuer. Aber das, was in der Mitte passiert, darüber wird eigentlich immer gar nicht so viel gesprochen.
Wobei, da würde ich jetzt zur Ehrenrettung von SPD, Grünen und auch Linken sagen, die hatten ja schon Steuerkonzepte, die auch ganz häufig, gerade bei SPD und Grünen, in dieser Mittelschicht ansetzten, die entlasten wollten, zum Preis, dass eben die mit mehr auch höhere Steuern zahlen müssen. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Da hat die FDP dieser Ampel ganz klar einen Gelbanstrich verliehen.
Ja, also das ist natürlich so, dass anders wäre diese Ampel nicht zustande gekommen. Da hat die FDP ja gleich eine rote Linie gelegt. Das ist halt tatsächlich ein bisschen Ideologie, muss man schon sagen, bei der FDP. Das hätte Konzepte geben können, wo man eben am oberen Ende den Einkommensteuertarif etwas anhebt und in der mittleren Phase dann eben ein bisschen abflacht. Aber ob das jetzt eben zu so einer Veränderung geführt hätte, dass wir jetzt hier zu einer anderen Analyse kommen würden, weiß ich auch nicht, weil das sind ja auch nur, wären da auch nicht, das hätte jetzt eben keinen Paradigmenwechsel ausgelöst, ehrlich gesagt.
Das alleine vielleicht nicht, Gabi Wuttke, aber es gibt ja auch Empfehlungen in der Studie, ne? Die gehen noch ein bisschen über solche Ideen steuerliche hinaus.
Ja, klar. Trotzdem, Löhne und Gehälter sollten steigen, sagt die Studie. Dann sollten, kennen wir alles schon, aber wird nochmal zusammengefasst, Aufstiegschancen geschaffen werden durch Weiterbildung, aber auch die Angst, sich beruflich zu verändern, weil die Mobilität offensichtlich in der Mittelschicht stark zurückgegangen ist, aus Angst, dass, wie beim Mikado, wer sich zuerst bewegt, der hat verloren. Außerdem sollten regionale Unterschiede verringert werden und die Infrastruktur in der Arbeitswelt verbessert.
Gabi Wuttke, vielen Dank für diesen Input von der Studie der OECD und von Bertelsmann über den Zustand der Mitte des Mittelstandes in Deutschland, der nämlich schrumpft über lange Jahre betrachtet. Dankeschön an Birgit Marschall bis hierhin. Birgit Marschall, Korrespondentin der Rheinischen Post hier im Hauptstadtbüro der Zeitung in Berlin, ist mein Gast, war mein Gast, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich will Ihnen nicht vorenthalten, wir haben direkt auch Reaktionen bekommen in die Sendung von einem Hörer, der angerufen hat, der sich geärgert hat darüber, dass wir einmal mehr nach seinem Eindruck die Nicht-Geimpften zum Hauptproblem erklärt haben und sagt, naja, es sind eben auch Geimpfte, die Corona weiter verbreiten. Ich nehme das mal als eine Stellungnahme für viele, die wir auch natürlich in dieser Hinsicht kriegen. Und ich muss sagen, ich finde es journalistisch nicht ganz einfach, dem gerecht zu werden. Ich finde es nachvollziehbar, dass Menschen, gerade weil es bisher eben möglich war, auch sich gegen die Impfung zu entscheiden, sich natürlich wirklich häufig auf der Anklagebank wiederfinden.
Ja, aber es ist ja auch weiterhin möglich, sich gegen die Impfung zu entscheiden. Nur künftig muss man dann eben mit einem Bußgeld rechnen. Also du wirst ja nicht gezwungen, du wirst ja nicht von der Polizei abgeführt oder so. Es geht darum, die Gemeinschaft zu schützen. Also das Gemeinwohl muss einfach über allem stehen und auch über dem persönlichen Freiheitsinteressen und dem Recht auf persönliche Unversehrtheit. Das hat ja nun auch gerade das Bundesverfassungsgericht nochmal unterstrichen. Wir wollen diese Pandemiewelle brechen. Wir müssen sie hinter uns bringen. Und da muss eben das Gemeinschaftsinteresse über dem das Interesse des Einzelnen stehen. Mhm. So klar und strikt muss ich das leider sagen.
Ich weiß nicht, ob Sie diesen Hörer damit überzeugen konnten, aber ich finde es gut, dass wir es ansprechen, dass wir es immer wieder ansprechen und dass wir vor allem als Gesellschaft im Dialog bleiben, so schwierig es manchmal ist. Der Dialog mit Ihnen heute war sehr schön und einfach und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit hier heute.
Danke auch.